Reisen ist eine unserer Lieblingsbeschäftigungen. Die Menschen lieben es oft, an neue und weit entfernte Orte zu reisen. Und das bedeutet, dass es in den letzten Jahren einen großen Wachstum an Flugreisen gab. Jeden Tag fliegen im Durchschnitt mehr als 10 Millionen Menschen. Das sind fast 4 Milliarden Passagiere pro Jahr, was etwa der Hälfte der Weltbevölkerung entspricht. Es ist also nicht überraschend, dass Reisen und Tourismus eines der größten Wirtschaftszweige der Welt ist. Es hat einen Wert von etwa 10 Billionen Euro pro Jahr. Ja, wir Menschen lieben es zu reisen. Wir sind scheinbar immer in Bewegung, gehen hierhin, gehen dorthin, wir gehen überall hin. Wir sind ein mobiler Haufen, das steht fest. Die Menschen haben es wirklich weit gebracht, nicht wahr? Aber wohin reisen wir wirklich, während wir mit einer Geschwindigkeit von Ort zu Ort rasen, die für Menschen vor 100 Jahren noch unvorstellbar war? Sicher wissen wir vielleicht kurzfristig, wohin wir wollen, zur Arbeit, um die Kinder abzuholen, ins Fitnessstudio oder in den Urlaub ins Ausland. Aber wir befinden uns alle auf einer viel größeren Reise, der Reise des Lebens. Und wohin führt uns die unglaubliche Reise des Lebens auf lange Sicht? Und ich meine auf sehr lange Sicht. Nahe dem Herzen von Washington D.C., der Hauptstadt der Vereinigten Staaten, gibt es einen besonderen Ort, einen heiligen Ort, an dem viele Menschen auf ihrer Reise gelandet sind. Ein Ort, der dem Ort sehr ähnlich ist, an dem wir alle auch enden werden. Bleib also dran, denn in dieser Folge mit dem Titel »Der unbekannte Soldat, nur Gott bekannt« werden wir uns mit der Frage beschäftigen, ob dies wirklich unsere letzte Station sein muss. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit gibt es auf der Erde mehr Stadt als Landbewohner. Zum ersten Mal überhaupt sind mehr als die Hälfte der Menschen auf diesem Planeten Stadtbewohner. Immer mehr Menschen verlassen das Land und ziehen in die Städte. Und die Städte wachsen um 60 Millionen Menschen pro Jahr, über 1 Million pro Woche. Ja, wir lieben die Städte. Jede von ihnen hat ihren eigenen Charakter und eigene Schönheit. Jede von ihnen ist einzigartig. Manche Städte haben eine erstaunliche Geschichte, eine lange und auch eine sehr einflussreiche Geschichte. Zum Beispiel Rom. Was für eine lange und einflussreiche Geschichte. Man glaubt, dass die Menschen in der Gegend von Rom schon 1000 Jahre vor Christus gelebt haben. Natürlich war Rom im 1. Jahrhundert vor Christus das mächtigste Reich der antiken Welt geworden. Zunächst als Republik, dann nach der Revolution als Rom der Cäsaren. Wenn ich an Paris denke, denke ich oft an das berühmte Viertel Montmartre. Ich kann mir von meinem geistigen Auge einige der berühmten Maler dort vorstellen. Pablo Picasso und Vincent van Gogh, wie sie durch die Straßen schlendern. Aber vor Jahrhunderten war Paris das Zentrum einer beeindruckenden Militärmacht, sowohl in Europa als auch im Ausland. Man braucht nur an die Armeen Napoleons zu denken, die im frühen 19. Jahrhundert durch Europa marschierten und die alten Monarchien in Angst und Schrecken versetzten. Nicht weit entfernt, auf der anderen Seite des Ärmelkanals, liegt London. Heute denken wir an London als ein Zentrum für Banken, Handel und Tourismus. Aber es gab auch eine Zeit, in der das britische Imperium die mächtigste militärische, politische und wirtschaftliche Kraft der Welt war. Es gab ein altes Sprichwort, das den Einfluss und die beeindruckende Größe des britischen Weltreichs auf den Punkt brachte. Es besagte, die Sonne geht über dem britischen Reich nie unter. Aber jetzt stehe ich in einer anderen Stadt. Einer Stadt, die ein Sumpf war und 1200 Jahre lang ein Sumpf bleiben würde, nachdem die Cäsaren von Rom aus die antike Welt regiert hatten. Ich spreche von Washington D.C., der Bundeshauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Gegensatz zu anderen großen Städten steckt Washington D.C. noch in seinen Anfängen. Jerusalem lag etwa 17 Jahrhunderte lang in Trümmern, bevor die Europäer begannen, sich in dieser Gegend niederzulassen. Paris war seit Jahrhunderten ein Ort der Kultur, Einfluss und Macht. Lange bevor außer den Indianern niemand hier lebte, die am Ufer des Potomac fischten und in den Wäldern der Umgebung jagten. Ja, was das Alter angeht, ist Washington D.C. zweifellos ein junger Ort. Doch was ihm an Alter und Geschichte fehlen mag, macht es durch seine Macht und seinen Einfluss in der heutigen Welt wieder gut. Aus dieser Stadt ist eine Militärmacht hervorgegangen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Ob man die amerikanische Politik mag oder nicht, man kann den erstaunlichen Einfluss dieser Nation, den diese Nation vor allem militärisch hatte, nicht herunterspielen. Stell dir vor, wie anders unsere Welt wäre, wenn die Vereinigten Staaten nicht in den Zweiten Weltkrieg eingetreten wären. Stell dir vor, die Nazis und das kaiserliche Japan hätten den Krieg gewonnen. In was für einer anderen Welt würden wir heute leben? Ja, was alle über Amerika denken. Amerikanische Politik, amerikanische Kultur, amerikanische Wirtschaftspraktiken. Es steht außer Frage, dass der Einfluss amerikanischer Militärmacht in hohem Maße immer noch die Welt, in der wir leben, dominiert. Doch all das hatte natürlich seinen Preis, einen hohen Preis. Der größte Preis, den eine Nation zu zahlen hat, ist das Blut der eigenen Bevölkerung, das Blut der Soldaten, Männer und Frauen, die im Dienste ihres Landes sterben. Dies ist der Arlington Nationalfriedhof, der gleich hinter einer Brücke außerhalb von Washington D.C. in der Stadt Arlington, Virginia liegt. Er ist der berühmteste Friedhof der Welt. Was man hier sieht, spricht für sich selbst. Grabsteine, Markierungen für die Toten. Viele amerikanische Helden sind hier begraben, darunter über 400.000 Militärveteranen und ihre Familien. Dies ist der einzige Friedhof, auf dem Soldaten aus allen amerikanischen Konflikten beginnend mit dem Bürgerkrieg begraben sind. Seit 150 Jahren erinnert der Arlington Nationalfriedhof den Gedenktag, der heute Memorial Day genannt wird. Zu Ehren des Dienstes und des Opfers der Gefallenen. Und seit 60 Jahren stellen die Soldaten des 3. US-Infanterieregiments der Old Guard auf jedem Grabstein eine amerikanische Flagge auf. Schau dir die vielen Grabsteine an. Ernüchternd, nicht wahr? Wenn man bedenkt, dass jeder dieser Steine für jemanden steht. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, genau wie du, genau wie ich. Menschen, die Hoffnungen, Träume, Pläne, geliebte Menschen, Sehnsüchte und Ambitionen hatten, genau wie du und ich jetzt. Und doch sind sie hier. Und obwohl wir höchstwahrscheinlich nicht hier begraben werden, wird unser Ende nicht viel anders sein, oder? Etwas, worüber man nachdenken sollte. Dies ist zum Beispiel die letzte Ruhestätte des 21-jährigen Gefreiten William Christman aus der Unionsarmee, der hier im Mai 1864 beerdigt wurde. Er war der erste amerikanische Soldat, der hier in Arlington beerdigt wurde. Obwohl Private Christman der Erste ist, der hier begraben wurde, ist es schwer zu sagen, wer der Letzte ist. Und das liegt daran, dass hier im Durchschnitt jeden Tag mindestens 25 Beerdigungen stattfinden. Zu den Personen, die in Arlington begraben werden können, gehören Soldaten im aktiven Dienst und Reservisten im Ruhestand, Träger der höchsten Auszeichnungen des Militärs und ehemalige Kriegsgefangene. Die Geschichte dieses Friedhofs gibt uns Einblicke in die amerikanische Geschichte. Dieses Land gehörte einst George Washington Park Custis. Ja, wie der Name schon verrät, war er verwandt mit Amerikas erstem Präsidenten George Washington. Mr. George Washington Park Custis war der Enkel von George Washingtons Frau Martha und der Stiefenkel des ersten Präsidenten selbst. Custis verbrachte sein Leben damit, seinen berühmten Stiefgroßvater zu huldigen. Zwischen 1802 und 1818 baute er das Anwesen Arlington House genannt als Gedenkstätte für den ersten Präsidenten. Ursprünglich stand es auf einem Grundstück von 1100 Hektar. Aber jetzt wird es erst richtig interessant. 1857 vererbte Custis das Haus an seine Tochter, die einen ausgebildeten jungen Offizier aus der US-Armee geheiratet hat. Sein Name war Second Lieutenant Robert E. Lee. Wenn du etwas über den amerikanischen Bürgerkrieg weißt, könntest du hier ein Problem sehen. Dieser Robert E. Lee war während des Krieges auf der Seite der Konföderation. Er wurde sogar Kommandeur der Armee der Konföderierten Staaten. Und obwohl Arlington House in Virginia lag und Virginia auf der Seite des Südens war, stand es auf einem Hügel mit Blick auf Washington D.C. Deshalb wollte die Union diesen wichtigen Ort auf keinen Fall in den Händen der Südstaaten lassen. Als die Feindseligkeiten zwischen der Union und der Konföderation begannen, beschlagnahmte die Union schnell den Besitz, einschließlich dieses Hauses. Das Haus des Mannes, der die konföderierte Armee anführen sollte. Auch wenn es noch jahrelang Rechtsstreitigkeiten um das Grundstück gab, wurden hier während des Krieges drei Festungen zur allgemeinen Verteidigung von Washington D.C. gebaut. Im Jahr 1863 errichtete die Bundesregierung auf einem Teil des Geländes das sogenannte Freedmen's Village. Es war ein kleines Dorf, das geschaffen wurde, um Sklaven beim Übergang in die Freiheit zu helfen. Das Dorf bot den befreiten Sklaven Unterkunft, Bildung, Arbeit, Ausbildung und medizinische Versorgung. Als jedoch der Krieg voranschritt und die Zahl der Toten die Bestattungskapazität der Friedhöfe in Washington D.C. überstieg, wurden 200 Hektar des Anwesens als militärischer Begräbnisplatz eingerichtet. Am 15. Juni 1864 wurde er dann offiziell zum Nationalfriedhof ernannt, so wie wir ihn heute hier sehen. Inzwischen wurde er auf 624 Hektar geweihten Boden erweitert. Unter den hier Begrabenen sind Menschen wie Audie Murphy, Amerikas meistdekorierter Held des Zweiten Weltkriegs und ein beliebter Filmschauspieler. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy ist hier begraben und die Fackel mit der ewigen Flamme brennt seither. Jackie Kennedy, seine Witwe, ist neben ihm zusammen mit ihren beiden kleinen Kindern begraben. Auch der Schauspieler Lee Marvin hat es nach Arlington geschafft. Robert Peary, der erste Mensch, der es zum Nordpol geschafft hat, ist ebenfalls hier in Arlington begraben. Interessanterweise ist das berühmteste Grab in Arlington nicht die letzte Ruhestätte einer Berühmtheit wie Lee Marvin oder eines Präsidenten wie John F. Kennedy, sondern genau das Gegenteil. Es ist die letzte Ruhestätte für diejenigen, die überhaupt nicht bekannt sind. Ja, das berühmteste Grab ist das Grab des unbekannten Soldaten hier auf dem Arlington Nationalfriedhof. Es ist schon schlimm genug, in den Krieg ziehen zu müssen und dann in diesem Krieg getötet zu werden. Aber wenigstens kommt man seiner Familie zuliebe nach Hause und bekommt ein anständiges Begräbnis. Es kommt aber auch vor, dass Soldaten getötet werden und niemand weiß, wer oder wo sie sind. Und so genehmigte der Kongress der Vereinigten Staaten am 4. März 1921 die Beisetzung eines unbekannten amerikanischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg in diesem neu geschaffenen Sarkophag. Seitdem wurden hier auch die sterblichen Überreste unbekannter Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, Korea und dem Vietnamkrieg beigesetzt. Die Grabstätte des unbekannten Soldaten wird rund um die Uhr bewacht. Die feierliche Wachablösung findet 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr statt. Und sie findet seit 1937 ohne Unterbrechung statt. Regen, Hagel, Schnee oder Sonnenschein, heiß oder kalt, das spielt keine Rolle. Diese Wächter tun ihre Pflicht. Sie halten Wache. Alle Mitglieder der Ehrengarde sind Freiwillige. Sie gehören zum 3. US-Elite-Regiment, das sein Hauptquartier in Fort Myer, Virginia hat und das älteste Regiment in den Vereinigten Staaten ist. Es geht auf das Jahr 1784 zurück. Wer sich freiwillig meldet, muss ein hartes Training absolvieren, sowohl geistig als auch körperlich, und sie leben, wenn sie im Dienst sind, in einer Kaserne unter dem Grabmal. Diese Position gilt als eine der höchsten Ehren im Militär. Neben der Erfüllung der körperlichen Anforderungen verbringen die angehenden Freiwilligen bis zu 8 Monate mit der Ausbildung. Während der Ausbildung sehen sie nicht fern, trinken keinen Alkohol, machen keine Witze mit anderen, sprechen nicht mit der Öffentlichkeit und unterhalten sich auch nicht mit anderen Wachleuten, es sei denn, sie haben eine Frage zur Ausbildung. Sie werden getestet, ob sie die Uniformvorschriften kennen, ob sie sich mit dem Grabmal auskennen, und sie werden auf ihre Leistungen geprüft. Wenn zum Beispiel ein einziges Teil ihrer Uniform auch nur 1 Millimeter verrutscht, ist das ein Verstoß und es gibt Punktabzug. Von 100 Punkten schaffen sie es nicht, wenn sie unter 97 Punkte kommen. Am Ende schaffen 90% der Bewerber die Stelle nicht. Ja, wenn man die Gruft besucht und sieht, was hier vor sich geht, bekommt man einen guten Eindruck von der Ehre, der Würde und der Ernsthaftigkeit der ganzen Sache. Die Amerikaner wollen diese unbekannten Soldaten wirklich ehren. Schaut euch diese Worte an, die auf dem Grab des unbekannten Soldaten eingraviert sind. Ich denke, die Botschaft ist sehr aussagekräftig. Sie lautet: Hier ruht in Ehren ein amerikanischer Soldat, der nur Gott bekannt ist. Das ist ernüchternd, nicht wahr? Nur Gott ist er bekannt. Mit anderen Worten, wir wissen vielleicht nicht, wer diese toten Soldaten sind, aber Gott weiß es. Und das bedeutet, Gott weiß es. Und Gott weiß nicht nur, wer sie sind, sondern er hat sie auch nicht vergessen. Wie ich schon sagte, sind hier über 400.000 Menschen begraben. Das scheint eine Menge zu sein. Und das ist es auch. Aber das ist nur ein winziger Bruchteil der Toten auf der Welt, oder? Wir sehen uns all diese Grabsteine an. Und ja, es ist bewegend. Aber wie viele Millionen, ja Milliarden von Menschen sind gekommen und gegangen, und für die gab es keinen Grabstein, keine Gedenkstätte und keine Erinnerung an sie ist geblieben. Habt ihr jemals die Ruinen einer alten Kultur besucht? Es spielt keine Rolle, wo. Was ist mit den großen Massen, die einst dort lebten? Das waren Menschen wie du und wie ich. Menschen, die jeden Tag aufgestanden und gestresst wegen ihrer Kinder zur Arbeit gegangen sind. Sie haben sich mit ihrem Ehepartner gestritten und über Geld geärgert. Menschen, die Ziele, Träume, Gefühle, Ängste, Hoffnungen für die Zukunft und Bedauern über die Vergangenheit hatten. Menschen, die Liebe, Schuldgefühle, Angst, Wut, Freude, Traurigkeit empfanden, genau wie wir alle. Ganze Zivilisationen wuchsen einst an diesen Orten auf. Und was passierte? Jedes einzelne dieser Völker ist spurlos verschwunden. Das lässt alles so furchtlos und sinnlos erscheinen, nicht wahr? In den letzten 150 Jahren haben Wissenschaft und Technik unser Leben erstaunlich verbessert, nicht wahr? Aber gleichzeitig sind wir, wenn man dem Glauben schenkt, was manche Wissenschaftler heute lehren, nur Zufallsprodukte kalter, gefühlloser Kräfte in einem Kosmos, der sich nicht im geringsten um uns kümmert. In einem oft zitierten Satz aus seinem Buch »Die ersten 3 Minuten« schrieb der Physik-Nobelpreisträger Steven Weinberg: »Je mehr das Universum begreifbar erscheint, desto mehr erscheint es auch sinnlos.« Sinnlos? Und wenn das ganze Universum sinnlos ist, wo bleiben wir dann? Lebewesen, die unendlich klein und flüchtig sind, inmitten dieses riesigen Universums. Nachdem Weinbergs Zitat bekannt wurde, erregte es großes Aufsehen. Doch die Harvard-Astronomin Margaret Geller wusste nicht, was die ganze Aufregung sollte. Das hat sie gesagt. Warum sollte das Universum einen Punkt haben? Welchen Punkt? Es ist nur ein physikalisches System. Welchen Punkt gibt es? Nur ein physikalisches System. Ist das alles, was das Universum ist? Ist das alles, was du und ich sind? Nur physikalische Systeme? Nun ja, wir sind physikalische Systeme. Aber ist das alles, was wir sind? Nun, ich vermute, ich schätze, dass die meisten von uns spüren, dass die meisten tief im Inneren wirklich wissen, dass wir viel mehr sind als das. Wir wissen, dass unser Leben etwas bedeutet. Wir wissen, dass wir aus einem bestimmten Grund hier sind, auch wenn wir nicht wissen, was dieser Grund ist. Es gibt einen Sinn und ein Ziel in unserem Leben. Ich möchte dir etwas vorlesen, was Jesus in der Bibel gesagt hat. Es steht in Matthäus Kapitel 10, Verse 29 bis 31. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Nun, das sind ein paar erstaunliche Zeilen, wenn man wirklich über sie nachdenkt. Was Jesus damit sagen will, ist, dass selbst so etwas wie die Spatzen, die in der antiken Welt sehr billig verkauft wurden, von Gott erkannt werden. Und was ist dann mit uns Menschen? Wie werden wir von Gott gesehen? Laut Jesus kennt Gott jeden von uns so gut, dass er sogar die Anzahl der Haare auf unserem Kopf kennt. Was für eine andere Sicht der Realität, die Jesus uns da präsentiert, im Gegensatz zu dem, was uns die moderne Wissenschaft oft erzählt. Sieh dir an, wie positiv diese folgenden Sätze von Jesus sind. Sie stehen in Johannes Kapitel 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Mit anderen Worten, der Bibel zufolge kam Jesus Christus in diese Welt nicht, um uns für unsere Fehler und bösen Taten, von denen es viele gibt, zu verurteilen. Nein, er kam, um uns zu retten. Und wenn man diese Texte zusammenfügt, was sagen sie dann aus? Ich glaube, Jesus will damit sagen, dass er die Millionen, ja Milliarden von Toten, die im Laufe der Jahrhunderte gekommen und gegangen sind, nicht vergessen hat. Er kannte die Anzahl der Haare auf ihren Köpfen. Auch diese Menschen sind von Gott nicht vergessen worden. Jesus kam, um die Verheißung des Lebens zu bringen, ewiges Leben, für alle, die es annehmen wollen. Auch wenn im Moment viele tot und von allen anderen vergessen sind. Was steht auf dem Grabmal? Nur Gott ist er bekannt. Ja, wir mögen ihren Namen nicht kennen, genauso wenig wie wir die Namen der Millionen, ja Milliarden kennen, die vor uns gekommen sind. Und vielleicht werden wir eines Tages nicht nur tot sein, sondern mit der Zeit auch von allen anderen vergessen werden. Aber mein Freund, ich kann dir versichern, dass du nicht vergessen bist. Du bist nicht vergessen von ihm. Wo auch immer du auf deinem Lebensweg bist, du kannst wissen, dass Gott dich kennt und dich liebt. Er kennt auch deine Kämpfe. Wenn er die Anzahl der Haare auf deinem Kopf kennt, weiß er, was du gerade durchmachst. Er kümmert sich und ist da, um dir zu helfen, um dir Kraft für die Reise zu geben. Du bedeutest ihm sehr viel, eigentlich bedeutest du ihm alles. Und er möchte für immer mit dir zusammen sein. Der Gott, der die Anzahl der Haare auf deinem Kopf kennt, dieser Gott hat vor 2000 Jahren die Strafe für deine Fehler bezahlt. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Und aus diesem Tod heraus bietet er dir das Versprechen des ewigen Lebens. Nein, mein Freund, das Grab muss nicht die letzte Ruhestätte für uns sein. Das ist nicht Gottes Plan für uns. Sein Plan ist das ewige Leben mit ihm, dem Gott, der die Anzahl der Haare auf deinem Kopf kennt. Bitte, genau jetzt ist es an der Zeit, das für dich in Anspruch zu nehmen, was Jesus für dich getan hat. Nämlich dir das ewige Leben zu schenken. Das ist sein Versprechen. Warum nicht die Hand ausstrecken und sein Geschenk annehmen, genau jetzt, während wir beten? Lieber himmlischer Vater, ja, für jetzt ist das Grab, wo wir unsere Reise beenden. Aber dank Jesus kann das Grab nur eine Raststation sein, eine vorübergehende Pause, bevor das ewige Leben in einer ganz neuen Existenz kommt. Danke für dieses Angebot an jeden von uns, ganz gleich, wie viele Fehler wir in der Vergangenheit gemacht haben. Entscheidend ist die Entscheidung, die wir jetzt für dich treffen. Und so nehmen wir jetzt Jesus und das Geschenk des ewigen Lebens an, das du uns anbietest. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Wenn dir die heutige Reise nach Washington D.C. und unsere Überlegungen über den Arlington Friedhof und das Grab des unbekannten Soldaten, das nur Gott bekannt ist, gefallen haben, dann besuche uns nächstes Mal wieder, wenn wir gemeinsam eine weitere Reise des Lebens unternehmen werden. Und bis dahin, denk an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.